Nachdem Jesus aber am ersten Tage der Woche frühmorgens auferstanden war, erschien er zuerst der Maria von Magdala, aus der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündigte es denen, die bei ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Doch als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, wollten sie es nicht glauben. Darauf offenbarte er sich in veränderter Gestalt 2 von ihnen, als sie auf einer Wanderung über Land gingen. Auch diese gingen hin und verkündeten es dem Übrigen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Später aber offenbarte er sich den 11, als sie bei Tische saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferweckung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt hatten. Darauf sagte er zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, mit neuen Zungen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Nachdem nun der Herr Jesus zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, dein heiliges Wort haben wir jetzt gelesen. Wir möchten keine eigenen Gedanken darüber haben, sondern einzig und allein das glauben, was du verheißen, was du zugesagt hast. Und wir haben die Bitte an dich zu richten in dieser Nachmittagsstunde: Sei du mit uns, wirke, wie du damals gewirkt hast. Erweise dich als lebendig, als der Auferstandene, und bestätige dein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder, denn du bist derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Bitte sei gegenwärtig und rede zu uns, wir wollen hören. Wir geben dir die Ehre, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wir setzen uns. Es sind einige Fragen zu beantworten. Ihr wisst, wir möchten alles tun, was wir können, um einander zu helfen, so dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass niemand zu kurz kommt. Die erste Frage ist: Darf ein noch nicht getaufter Christ das Abendmahl nehmen? Diese Frage ist ja, weil wir jetzt das Abendmahl haben werden, sehr gut. Ich kann dazu nur sagen: Alle, die Jesus Christus als ihren Erlöser aufgenommen haben, die bereit sind, den ganzen Weg mit ihm zu gehen, und darin ist die biblische Taufe eingeschlossen. Man kann nicht eine biblische Wahrheit von der anderen biblischen Wahrheit trennen. Derselbe Gott, der da geboten hat, geht hin und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Derselbe Gott hat gesagt, derselbe Herr, wer da glaubet und getauft wird, der soll selig werden. Wir können nicht das eine tun und das andere lassen. Entweder wir glauben alles, was Gott gesagt hat, oder wir werden das Ziel nicht erreichen können. Handelt es sich allerdings um eine Person, die bereit ist, sich taufen zu lassen, aber aus irgendeinem Grunde sich noch nicht hat taufen lassen, dann ist es eurem Gewissensurteil überlassen. In jedem Fall muss feststehen, dass ihr nicht auf eigene Weise selig werden wollt, sondern dem Worte Gottes Glauben schenkt, wie damals in der ersten Pfingstpredigt gesagt wurde: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist Gottes Vorschrift für die Gemeinde des lebendigen Gottes, und davon kann kein Knecht Gottes und kein wahrer Christ abweichen. Daran haben wir uns zu halten, um selig zu werden. Wir hoffen auch zu Gott, dass alle rechtschaffene Frucht der Buße aufzuweisen haben, dass sie nicht nur mit dem Verstande sagen, gut, ich glaube jetzt und lasse mich taufen, sondern dass ein Zerbruch, dass eine Reue, dass eine Buße, dass eine innere Umkehr stattgefunden hat durch die Gnade unseres Gottes. Sonst kann es uns passieren, dass wir einen trockenen Sünder untertauchen und einen nassen wieder heraufholen. Es muss gewiss sein, dass Menschen, die einen Bund mit Gott schließen, ihn mit einem guten Gewissen schließen können. Und dazu gehört es, dass der Herr uns Buße und Gnade geschenkt hat, unsere Schuld und Sünde mit Tränen und mit Flehen zu bereuen. Ich muss euch ganz offen sagen, ich glaube an keine Bekehrung und an keine Buße, die ohne einen inneren Zerbruch, ohne Tränen abgeht. Ich kann mir nicht helfen, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo man den Menschen sagt, hebt eure Hände, und dann sagt man ihnen, jetzt habt ihr Christus angenommen, und sie gehen munter und heiter davon und wissen gar nicht, was es bedeutet, Buße zu tun. Aber das war das Erste, womit das Neue Testament begonnen hat. Johannes der Täufer fing an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus Christus, unser Herr, begann mit denselben Worten, und Petrus beginnt mit den gleichen Worten. Tut Buße, das ist das Erste. Oft finden wir harte Herzen, Menschen, die mit der Faust umgehen können. Nicht ein Mensch, der Gott erlebt hat. Wir werden die Lammesnatur bekommen, und es wird anders werden in unserem Leben. Als Erstes rechtschaffene Frucht der Buße zu erkennen: Wir sind verloren ohne den Herrn. Und es gibt nur eine Möglichkeit, und das ist durch das Kreuz von Golgatha. durch das vergossene Blut zum Herrn zu kommen, dass er all Schuld und alle Sünde vergibt. Also, wer immer am Abendmahl teilnehmen möchte, muss bereit sein, den ganzen Weg mit Jesus zu gehen, durch Buße, durch Bekehrung, durch Wiedergeburt, durch Geistestaufe, durch Reinigung, durch Heiligung, was immer dazu gehört, müssen wir willig sein zu gehen. Und natürlich auch die Taufe gehört dazu. Es ist euch jetzt überlassen, was ihr damit tut. Die zweite Frage ist, wie oder durch wen ist der Same der Schlange durch die Sündflut hinübergenommen worden? Ich weiß nicht, worauf diese Frage sich eigentlich gründet. Ich weiß nur, dass es bis zur Sündflut einen leiblichen Samen der Schlange gegeben hat und dass der Herr Jesus in Matthäus 13 von zwei Sämännern spricht. Der eine säte den guten Samen, das sind die Söhne des Reiches, und der Feind säte den bösen Samen, das sind die Kinder des Bösen. Wenn wir heute durch die Städte und Länder gehen sollten und eine Brille aufsetzen, um zu sehen, wer ist nun hier leiblicher Samen der Schlange, wo kämen wir dahin? Darum geht es überhaupt nicht. Heute geht es darum zu unterscheiden, dass der Same Gottes Gottes Wort von ganzem Herzen glaubt und aufnimmt und danach tut. Und alles andere wird nicht glauben können, was der Herr geredet hat. Dann haben wir hier die Frage aus Offenbarung 13, Vers 17, welch eine Bewandtnis es hat mit dem Mahlzeichen des Tieres und mit dem Kaufen und Verkaufen, beziehungsweise dass man nicht kaufen noch verkaufen kann. Vielleicht lesen wir den Zusammenhang dieses Textes aus Offenbarung Kapitel 13. Von Vers 1 bis Vers 10 ist ja von dem ersten Tier gesprochen, mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern und den 10 Königskronen und den gotteslästerlichen Namen. Und dann von Vers 11, und das trifft auf unseren Zusammenhang zu, lesen wir Folgendes. Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen. Das hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache. Und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. Auch vollführt es große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht. Und es verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des ersten Tieres vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven dazu, sich ein Mahlzeichen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn anzubringen. Und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier kann sich wahre Klugheit zeigen. Wer Verstand besitzt, rechnet die Zahl des Tieres aus. Sie ist nämlich die Zahl eines Menschennamens und seine Zahl ist 666. In diesem Zusammenhang müsste man von Vers 15 genau lesen, um zu verstehen, in welch einem Zusammenhang dieses Wort angewandt werden soll. Es heißt hier, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Jetzt schon die erste Frage. Wenn dieses vor der Entrückung geschehen würde, das hätte zur Folge, dass niemand bei der Wiederkunft Jesu Christi von denen leben würde, die entrückt werden sollen. Stimmt's oder nicht? Jetzt kommen wir zu dem zweiten Wort aus dem Thessalonicher. Paulus schreibt sehr deutlich, wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Damit ist also gesagt, dass die Brautseelen in der letzten Zeit noch da sein werden, als es werden Menschen zu der Zeit leben, die zur Entrückung gehören, wenn sie im Begriff ist, stattzufinden. Aus diesem Grunde können wir mit der Gewissheit des Wortes Gottes sagen, dass die Anwendung dieser Sache nach der Entrückung und nicht vorher kommen wird. Ihr müsst also den Zusammenhang in einem sehen und auch verstehen. Es heißt hier ja wörtlich, so dass das Bild des Tieres erreichte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wenn das geschehen würde vor der Entrückung, dann wären wir alle laut diesem Worte nicht am Leben, wenn Jesus kommt. Stimmt's oder nicht? Oder ist jemand hier, der das Bild des Tieres dann anbeten würde? Doch in keinem Fall. Also hätte es zur Folge, dass wir alle den Märtyrertod sterben würden und dann wäre die Schrift gebrochen, in dem geschrieben steht, dass alle, die leben und übrig bleiben. Paulus schreibt ja wörtlich, lasst es uns doch bitte lesen, damit ihr wisst, dass es im Worte Gottes geschrieben steht. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Hier steht von Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben. Merkt ihr, Paulus sagt hier, das aber sagen wir euch aufgrund des Wortes des Herrn. Nicht aufgrund einer eigenen Meinung oder Deutung, sondern aufgrund des Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des Herrn übrig geblieben sind, werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, darauf werden wir, die wir noch leben. Das Wort ist damals für diese Zeit eingegeben und niedergeschrieben worden, damit wir die anderen Schriftstellen, die etwas über die Endzeit aussagen, mit dem vergleichen, was noch geschrieben steht. Ich glaube, dass wir das alles richtig erfasst haben. Darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Und alsdann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Es ist damit nicht gesagt, dass es ohne jegliche Verfolgung der Brautgemeinde abgehen soll. Niemand kann das ausschließen. Und ich halte von allen Deutungen absolut gar nichts. Ich habe nur das vorzulesen und zu verkündigen und zu glauben, was schwarz auf weiß in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Wie immer es im Einzelnen verlaufen wird, das kann niemand von uns allen ermessen oder sagen. Eins aber ist wichtig: Wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden. Und darauf richten wir unser Augenmerk, dass wir würdig erfunden werden, an jenem Tage verwandelt zu werden und mit denen, die entschlafen und ja zu der Zeit auferweckt werden, zusammen dem Herrn entgegengerückt zu werden in der Luft. Wenn wir das wissen und daran festhalten und bereit sind, dann komme, was kommen will. Ob Verfolgung, ob Trübsal, was immer kommen mag. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich habe es wiederholt gesagt, was immer über das Leben eines gläubigen Menschen kommt, kann ihn nur näher zu Gott bringen. Nichts kann uns von Gott entfernen. Und wenn jemand sagt, dies und das ist schuld, dass ich von Gott abgewichen bin, nichts und niemand ist schuld. Du bist selber schuld, wenn du dem Herrn nicht nahe bist. Denn er ist uns allen nahe und will uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Paulus schreibt ja, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Henkerbeil noch Hungersnot oder Trübsale. Nichts vermag uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn wir in ihm sind, dann sind wir in der völligen Liebe Gottes. Und sind wir in der Liebe Gottes, dann steht geschrieben, die Liebe ist langmütig, sie ereifert sich nicht. Sie ist nicht ungebührlich, sie erträgt alles, sie duldet alles, sie lässt sich sagen. Wer lässt sich heute schon sagen? Wir sind alle bereit, dem Nächsten gleich zu sagen. Ach, wir haben ja die Worte schon auf unserer Zunge. Nicht am Anfang, am Ende der Zunge sind schon all die Worte, die wir dem anderen sagen möchten. Und wir meinen sogar, einen Auftrag dafür zu haben. Ja, es gibt Leute, die haben den Auftrag immer bei sich.
Ganz gleich, was kommt oder geht, sie sind immer beauftragt, dem anderen die Leviten zu lesen, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Wenn aber ihnen jemand etwas sagt, dann geht das ganze Fass in die Luft. Dann ist eine Sprengung ist geschehen. Dynamit war drin und nicht Heiliger Geist. Und das haben wir alle zu beobachten. Wir müssen sehr, sehr sorgfältig prüfen, ob es die eigene Initiative, die eigene Rechthaberei ist, die uns motiviert, oder ob es die Liebe Gottes ist, die uns also drängt. Natürlich, man kann sehr schnell sagen, Jesus hat den Menschen Bescheid gesagt. Ich will euch sagen, was der Herr Jesus tat. Er weinte über Jerusalem. Und es sei denn, dass wir über den Zustand, in dem wir selber und das gesamte Volk Gottes sich befindet, weinen können. Sonst haben wir kein Recht zur Ermahnung. Wir alle wollen ermahnen, aber von oben, so richtig, von oben runter. Und solche Ermahnung wird bei keinem Frucht bringen können. Sicher, ich habe schon viele Menschen ermahnt und Gottes Gnade gehabt, es in Liebe zu tun, und es ist immer angekommen. Und ich glaube, wir müssen darauf achten. Sehen wir eine Schwester, die noch zu kurzes Haar hat, dann heißt es nicht, dass man hingehen muss, um etwas Verletzendes zu tun, sondern man muss es dem Herrn überlassen. Und ich sage euch, wie ich es heute Vormittag wohl gesagt habe, es sei denn, wir überlassen das Werk Gottes ihm selber.
Amen.
Sonst wird es alles ein Krampf und eine fromme Fuscherei sein. Wir wollen hier nicht selber wirken und nicht selber ermahnen. Der Heilige Geist möge ermahnen, nicht mit unseren Worten, sondern mit den Worten Gottes. Der Heilige Geist möge belehren, nicht mit meinen oder deinen Worten, sondern mit dem Worte Gottes. Der Heilige Geist möge Erkenntnis zuteil werden lassen, aber nicht meine und nicht deine Erkenntnis, sondern die Erkenntnis Jesu Christi, die Erkenntnis des Wortes Gottes. Und dann sind wir alle sehr zufrieden mit uns selber, mit Gott und miteinander. Und es ist niemand mehr, der dem anderen noch etwas zu sagen hat, sondern uns allen hat der Herr etwas zu sagen gehabt, und dadurch werden wir gedemütigt und fügen uns. Es gibt Dinge, die dem Auge sofort auffallen, und diese Ermahnungen könnte jeder geben. Aber wie vieles gibt es, das dem Auge verborgen ist, das aber vor Gott noch nicht recht ist? Wer will da ermahnen? Seht, und es kommt darauf hinaus, nur der Heilige Geist kann ermahnen. Und ich meine, wir haben besonders durch die Predigten Bruder Brennens immer und wieder gehört, worauf Gott in dieser letzten Zeit ein besonderes Gewicht gelegt hat. Dass wir als Kinder Gottes uns nicht dieser Welt gleichstellen, sondern unter der Zucht und Leitung des Heiligen Geistes das über uns ergehen lassen, was im Worte Gottes geschrieben steht. Wir haben ja eine ganze Anzahl Predigten übersetzt. Dort steht für alle Schwestern und für alle Brüder genug drin. Wenn wir es nur gestatten, dass der Heilige Geist zu uns redet. Aber auch da müssen wir Geduld miteinander haben. Dem einen wird es sofort durch den Geist geoffenbart und der Herr lässt ihn oder sie nicht mehr durch, sofort muss die Wirkung des Wortes und des Geistes Gottes einsetzen. Dann gibt es andere Geschwister, bei denen ist eine Spätzündung. Aber das eine sage ich euch, wer immer unter den Schall des Wortes Gottes kommt, ob früh oder Spätzündung, die Zündung wird ihn packen. Und darauf kommt es an. Nicht, dass wir anfangen, den Wagen anzuschieben, nur weil er nicht Frühzündung hat. Wartet ab, Gott wird alles in Bewegung setzen. Wir hatten ja lang genug Zeit, um selber fertig zu werden. Und haben wir es geschafft? Wir haben es nicht mit uns selber und auch nicht mit anderen geschafft. Aber das darf ich sagen. Gott wird es mit uns allen schaffen. Er wird seinen Geist über uns walten lassen und wird mit uns allen zurechtkommen. Dessen bin ich so gewiss, wie er sein Wort in dieser Zeit ergehen ließ, damit alle, die es glauben, zurechtgebracht werden und auch zubereitet werden auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleische. Wir kommen nicht hierher, um zu finden, ob ein Wort nun haarscharf genau wiedergegeben wurde durch die Übersetzung. Wir kommen nicht hierher, um irgendetwas zu finden, an dem wir uns aufhalten können. Das Aufhalten hat noch keinem geholfen. Was wir brauchen, ist alles aus dem Wege zu räumen, damit uns der Aufenthalt nicht mehr aufhalten kann, sondern dass wir losgerissen werden können. Natürlich, es ist verständlich, wenn Geschwister kommen, dann haben sie ein Recht, kritisch zu sein. Aber ich möchte die Ermahnung, und ich kann es mir ja leisten, weil ich es aufrichtig meine, ich möchte die Ermahnung geben, wenn schon Kritik, dann wollen wir mit Selbstkritik beginnen. Amen. Und wenn schon Beurteilung, dann wollen wir mit der Selbstbeurteilung beginnen. Und dann werden wir sicher gar nicht mehr weit kommen. Stimmt's? Dann werden wir gar nicht mehr weit kommen. Denn in der Gegenwart Gottes werden wir stehen bleiben müssen und sagen, Herr, deine Hand ruht schwer auf mir, dass ich nicht mehr ertragen kann. Und mein Saft will schier ausgehen und ich verdorre in all meinen Gebeinen. Wann kommst du mir zu Hilfe? Und dann wird es geschehen. Ich habe schon gesagt, Jesus weinte über Jerusalem. Es sei denn, dass wir Tränen haben. Und Paulus sagte, ich muss euch abermals unter Schmerzen gebären. Und er sagt, ich habe bei euch unter Tränen Jahre gedient und habe Christo eine reine Jungfrau zuführen wollen. Er sagt, ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter. Zuchtmeister, wenn es darauf ankäme, ich weiß nicht, Gott soll das beurteilen, ich bin dazu nicht in der Lage, aber wir finden wohl eine ganze Menge auch hier. Aber Zuchtmeister brauchen wir nicht. Wir brauchen Väter in Christo, Lehrer von Gott gesandt. Das Volk ist schon so geschlagen und gezüchtigt worden. Was sie jetzt brauchen, ist Öl in die Wunden und ein Wort des Trostes, der Ermahnung und der Erbauung. Das brauchen wir in dieser Zeit. Nicht, dass wir Zuchtmeister sein wollen. Das ist natürlich sehr einfach. Die Rute ist ja immer, wenn auch im Versteck, aber man hat sie ja bei sich und dann geht das los. Nein, Schluss mit all diesen Dingen. Was nicht Gott an uns tut, wird nicht getan sein. Und deshalb soll er an uns wirken. Brüder und Schwestern, ich möchte mich meinem Gott neu stellen und möchte sagen, Herr, nimm mich unter die Zucht und Leitung deines Heiligen Geistes. Ermahne mich durch dein Wort, bringe mich zurecht, belehre mich. Ihr wisst ja, es ist so einfach, zu meinen, andere belehren zu müssen. Erstmal die Belehrung von Gott empfangen. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und dann ist kein Unterschied in der Belehrung. Dann sprechen wir allen dieselbe geistliche Sprache. Dann haben wir die gleiche Liebe. Wir haben dieselbe Erkenntnis und dieselbe Lehre, in der wir stehen. Weshalb? Weil wir uns alle dem Haupt unterordnet haben. Nicht ein Glied unterordnet das andere. Jedes einzelne Glied ist dem Haupt unterordnet. Und das Haupt der Gemeinde sind nicht die Zuchtmeister. Das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus, unser Herr. Und er übt reichlich Zucht, aber er übt auch reichlich Vergebung. Bei ihm ist beides. Wir haben Zucht ohne Vergebung. Wir haben Zucht in Lieblosigkeit. Der Herr hat Zucht mit viel Vergebung und mit großer Liebe. Und deshalb verletzt es nicht, wenn er uns züchtigt. Aber wenn wir einander züchtigen, das tut sehr weh und es verletzt. Unser Gott, der das Werk begonnen hat, er wird es vollenden auf den Tag seines Kommens. Ich möchte jetzt zu dem Teil übergehen, der das Abendmahl betrifft, und möchte über das Abendmahl und die Fußwaschung mit der Hilfe des Herrn ein paar Worte sagen. Das Abendmahl ist uns ja allen ein Begriff. Mehr oder weniger wissen alle, die Christen sind, ganz gleich in welcher Form davon. Ich möchte die Worte aus 1. Korinther 11 von Vers 23 lesen. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jeder aber prüfe sich selber und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer da isst und trinkt, der zieht sich selbst durch sein Essen und Trinken ein Strafurteil zu, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb gibt es unter euch auch Schwache und Kranke in so großer Zahl, und gar viele sind schon entschlafen. Wenn wir aber mit uns selbst ins Gericht gingen, so würden wir kein Strafurteil empfangen. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes, besonders auf die Ausführung, wo es heißt, jeder aber prüfe sich selber. Und dann der Satz, gingen wir aber mit uns selber ins Gericht, nicht mit dem anderen, sondern mit uns selber, dann würde uns das Gericht Gottes nicht mehr treffen. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir sind hier keine Gemeinde von Pharisäern, die das Böse am nächsten sehen. sondern wir sind hier eine Gemeinde, die vor dem Angesicht Gottes steht, in der sich jeder selber zu prüfen hat und mit sich selber ins Gericht zu gehen hat, um Gott um Gnade und um Vergebung anzuflehen. Wir können nicht den Dorn im Auge des Bruders sehen und unseren eigenen Balken nicht gewahr werden. Wir müssen erst einmal unseren eigenen Balken loswerden, damit wir imstande sind, den Splitter eines Bruders zu sehen. Wir wissen, Gott will mit seinem Volke in dieser letzten Zeit zu seinem Rechte kommen. Er will nicht eine selbstgerechte Gemeinde, sondern eine gerechtfertigte Gemeinde. Durch das Blut des Lammes, durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, gerechtfertigt aufgrund des Opfers von Golgatha. Das ist die Gemeinde, die Jesus Christus gemeint hat, als er sagte, ich will bauen meine Gemeinde, nicht eine Gemeinde, daran bauen Menschen, sondern er sprach, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Welch ein Wort des Trostes! Jesus baut seine Gemeinde und wir leben in der Zeit, in der dieser göttliche Bau zum Abschluss kommt, wo der Schlussstein angebracht werden muss unter dem Zuruf Heil, Heil sei ihm. Ach, wie wunderbar, dass Gott uns seinen Heilsplan so tief und so gewaltig geoffenbart hat. Ich sage es euch, wer in die Gegenwart Gottes wirklich kommt, dem wird es ergehen wie einem Propheten Jesaja. Herr, ich bin ein unreiner Mensch. Ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und wohne unter einem Volke von unreinen Lippen. Viele sagen, sie haben eine Begegnung mit Gott gehabt und dann reden sie nur von den unreinen Lippen anderer. Wer eine Begegnung mit Gott hat, der ruft aus, Herr, ich bin ein Mensch, nicht mein Bruder, nicht meine Schwester, sondern ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Der wird ausrufen wie Petrus, Herr, ich bin nicht wert, dass du in das Haus kommst, oder wie immer es war. Wir werden diese Einstellung in unserem Herzen haben. Niemand möge sich dünken lassen, wenn wir das glauben, was Gott für diese Zeit geoffenbart hat, dass wir damit an den Erlebnissen mit Gott vorbeikommen. Das von Gott geoffenbarte Wort führt uns in die tiefen Erlebnisse mit Gott hinein. Das Wort führt nicht an Gott vorbei, das Wort führt zu Gott hin, damit er sich uns gnädiglich offenbaren kann. Hier wird uns in Worte Gottes gesagt, ein jeder aber prüfe sich selber und danach esse er. An dieser Stelle haben wir es von Anfang an so gehandhabt. Wir sind zu keinem Menschen bis heute gegangen und haben ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, du solltest am Abendmahl nicht teilnehmen. Nein, hier sagt Gottes Wort, ein jeder aber prüfe sich selber und danach esse er. Wir müssen nur darauf hinweisen, dass diese Prüfung anhand des Wortes Gottes geschieht und dass Gottes Wort als der Maßstab angelegt wird, ob wir gehorsam sind, ob wir dem Herrn folgen oder wie immer es um uns bestellt sein mag. Wir haben es bereits in der Frage beantwortet, alle, die Jesus Christus als das Lamm Gottes erlebt haben, das ihre Sünden hinweggetragen hat, die aufgeschaut haben zum Kreuze und mit Tränen in Reue und Buße sagen konnten, Herr, das alles hast du für mich erduldet, das alles hast du gelitten um meiner Sünde und um meiner Übertretung willen. Herr, sei mir Sünder gnädig und vergib mir. Wer das nicht erlebt hat, der tut gut, das Abendmahl an sich vorübergehen zu lassen. Denn die Bedingung, am Abendmahl teilzunehmen, wie es hier geschrieben steht, so oft ihr das Brot esset und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Wenn wir den Tod des Herrn verkündigen sollen, dann müssen wir die Bedeutung seines Leidens und seines Sterbens erfahren haben. Dann darf es für uns nicht nur ein Karfreitag sein, den alle Welt kennt, dann muss es ein Golgatha sein, dass wir sagen können, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das müssen wir durch die Gnade unseres Gottes erleben. Sonst kommen wir in eine Oberflächlichkeit hinein. Und ich frage euch, was nützt uns die Oberflächlichkeit, wenn wir am Tage der Entrückung nicht bereit wären, um in die Herrlichkeit einzugehen? Was wir benötigen, ist den vollen Segen des allmächtigen Gottes. Eine Selbstprüfung, die ich mir selber wünsche vor dem Angesichte Gottes. Ein demütiges Herz und einen zerschlagenen Geist, dass wir uns in rechter Weise vor seinem heiligen Angesicht prüfen können. Und wir wissen, Gott wird es uns dann gelingen lassen. Zu dem Teil, der den meisten oder vielen noch nicht so geläufig ist mit der Fußwaschung, möchte ich aus dem Worte Gottes vorlesen, aus Johannes Kapitel 13. Ich lese hier von Vers 4. Er erhob sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen leinenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem leinenen Schurz zu trocknen. So kam er denn auch zu Simon Petrus. Dieser sagte zu ihm, Herr, du sollst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm mit den Worten, was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht? Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus entgegnete ihm, nun und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu Jesus, zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete ihm, wer gebadet ist, dem braucht nichts weiter gewaschen zu werden als die Füße, sondern er ist am ganzen Körper rein. Und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Er kannte nämlich seinen Verräter wohl. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr es ebenso tut, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Apostel nicht höher als der ihn absandte. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Bis hierher die teuren und heiligen Worte Jesu. Ihr wisst ja, wenn man in der heutigen Zeit einen Prediger fragen würde, wie er diese Bibelstelle versteht, dann wäre es nicht selten, wenn man die Antwort bekäme, ach, wenn ihr Besuch bekommt, dann könnt ihr dem Besuch ja mal die Schuhe putzen oder sonst, das habe ich von Pfingstpredigern gehört, sonst würde ich es hier gar nicht sagen. Oder was sonst noch an Ausreden gebraucht werden mögen. Aber Brüder und Schwestern, hier im Worte Gottes steht geschrieben, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr untereinander tut, wie ich an euch getan habe. Und wenn ich, der Herr, euer Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Sicher, der Verstand wird einsetzen und die Frage stellen, was soll es denn bezwecken? Aber sind wir hier, um dem Verstande zu gestatten, Fragen an uns zu richten, die nicht mit dem Verstande gegeben und erklärt werden können? Wir brauchen dazu keine Erläuterung und auch keine Erklärung. Jesus sagte, selig seid ihr, so ihr das wisst und danach tut. Amen. Viele wollen selig werden, jawohl, aber auf ihre eigene Art. Selig werden können wir nur, wenn wir das Kleinste erfüllen und das Größte. Die meisten, die wollen natürlich die großen Dinge, die so schön ins Auge fallen, den Kranken die Hände auflegen und was sonst noch dazu gehört, da finden sich noch einige. Aber wenn es darum geht, sich völlig zu demütigen und sich zu entäußern und Ja zu sagen zum Worte Gottes, heute Morgen hörten wir es in der Predigt vom Bruder Brennen. Es war nur ein Wort, das gebrochen wurde und die Trennung von Gott hatte stattgefunden. Brüder und Schwestern, Gott fordert doch gar nichts Großes von uns. Er fordert nichts, das nicht getan werden könnte. Es ist eine Kleinigkeit, die er von uns fordert. Er will uns prüfen, ob wir darauf eingehen oder ob wir vom eigenen Hochmut aufgebläht daran vorbeigehen. Der Verstand, um nicht zu sagen die alte Schlange, wird uns sagen, ach, was ist denn dabei? Das Wasser ist in der Schüssel. Ich kann auch zu Hause meine Füße waschen. Dann könnte man sagen, ich habe Wasser in der Badewanne. Was soll ich mich da taufen lassen? Ich kann mich ja darin untertauchen. Dann könnte man sagen, ich habe Brot und Wein zu Hause. Ich kann da Brot und Wein zu mir nehmen. Nicht, dass wir anfangen, mit den heiligen Dingen Gottes mit solch einem Maßstab zu messen. Hier ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und hier gelten die Richtlinien, die Gott für seine Gemeinde gegeben hat. Und sollten Menschen da sein, die mit dem Herrn darüber sprechen wollen. Und das gibt es ja. Es gibt Menschen, die sagen ganz fromm, Ich werde darum beten und sie sind sogar bereit zu fasten. Sie sagen, ich werde fasten und beten, damit Gott es mir offenbart. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Wenn ihr fasten und beten wollt, dem steht nichts im Wege. Das ist gut und recht vor Gott. Aber zu fasten und zu beten, damit euch hierüber Klarheit zuteil wird. Ich meine, das Wort Gottes ist so klar, dass es jeder verstehen kann, der es verstehen möchte. Ich kenne Leute, die fasten schon und beten Jahr aus und Jahr ein um Klarheit. Und sie sind immer noch da, wo sie vor Jahren waren, weil sie das Wort Gottes nicht ernst genommen haben. Sie mögen sich sogar brüsten, dass sie gefastet und gebetet haben. Aber Brüder und Schwestern, lassen wir doch alles auf dem Platz stehen, auf den Gott es hingestellt hat. Wenn es hier darum geht, ich, der Herr und euer Meister, habe euch die Füße gewaschen. Es heißt hier wörtlich in Vers 14, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Muss man dieses Wort noch einmal vorlesen oder ist es klar genug? Sagt selber, ist es klar genug?
Amen.
Dann können wir zum Abendmahl und zur Fußwaschung übergehen. Sollte jemand innerlich meinen, noch nicht dazu bereit zu sein, wir an dieser Stätte stellen es jedem frei, genauso gut mit dem Abendmahl wie mit der Fußwaschung. Wir sagen nicht, ihr müsst. Das kommt nicht in Frage. Jeder Mensch muss sich vom Geiste Gottes leiten lassen. Und das eine sage ich euch, wenn der Geist Gottes uns leitet, dann leitet er uns gemäß dem Worte Gottes. Und dann werden wir uns selber prüfen und werden alles vor das Angesicht Gottes bringen und werden das Mahl zu uns nehmen und an der Fußwaschung teilhaben. Ich weiß, als ich zu Lebzeiten Bruder Brenhams in der Gemeinde in Jeffersonville war, ich muss ganz offen sagen, bis zu dem Tage war das für mich nicht so selbstverständlich, wie es heute für mich ist. Aber als ich sah, dass er als ein Prophet und Mann Gottes in der Gemeinde nach dem Abendmahl die Fußwaschung hatte, dann wusste ich, wie viel die Uhr geschlagen hatte. Und ich wusste, Frank, deine Zeit ist gekommen, alle Dinge nach dem Worte Gottes zu ordnen und den Verstand für die Verstandesdinge zu gebrauchen und den Geist für die Geistesdinge zu gebrauchen. Das müssen wir einmal unterscheiden lernen. Paulus schreibt an die Korinther, der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Sie sind ihm eine Torheit. Stimmt's? Dem natürlichen Menschen sind die Dinge des Geistes eine Torheit. Aber ich glaube, wir dürfen sagen, wir sind nicht nur natürliche Menschen. Wir sind Menschen, die Gott in übernatürlicher Weise erlebt haben. Menschen, die Anteil bekommen haben an der göttlichen Natur und an den Segnungen unseres Gottes, die das Wort des Herrn halten und erfüllen möchten, so gut es nur geht und wie es vermögen, durch seine Gnade und durch seine Kraft. Niemand soll sagen, ach, die Gemeinde dort in Krefeld, sie lehrt dies. Wenn schon jemand etwas sagen möchte, der sage, die Gemeinde lehrt genau das, was Jesus gelehrt hat. Dann könnt ihr euch auf uns berufen oder auf die Gemeinde des Herrn. Aber nur um zu sagen, der Bruder Frank oder die Gemeinde zu Krefeld, das darf niemand tun. Und wir sagen es nicht nur, sondern meinen es, Gott hat uns als sein Volk aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, aus aller Verwirrung, von allen eigenen Wegen und Ansichten zurückgeholt. Und wir haben es gehört in der Predigt Bruder Brennhems. Ehe man das Neue empfangen kann, muss man das Alte preisgegeben haben. Ehe man in das Göttliche eingehen kann, muss man aus dem eigenen herausgekommen sein. Und dann wird die Gesinnung Jesu Christi in uns allen sein. Und Gott wird uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen.